Liebe Geschwister, ich grüße euch an diesem Abend zur Bibelstunde. Die treuen Seelen haben sich wieder im Haus des Herrn eingefunden. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam Gottes Wort zu betrachten und von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, zu lernen und die Offenbarung über ihn und über die Zukunft mehr zu verstehen. Wir wollen heute fortfahren und in das 17. Kapitel der Offenbarung einsteigen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen zum Buch der Offenbarung. Wir wollen das 17. Kapitel beginnen zu studieren und hier die ersten 6 Verse gemeinsam betrachten. Wir steigen sozusagen in die Geschichte Babylons ein heute. Die Geschichte Babylons wird uns die nächsten Wochen, so Gott will, beschäftigen. Und hier heißt es in Offenbarung 17, die ersten 6 Verse. Und es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, und redeten mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben, und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben: Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, du hast Worte ewigen Lebens, und deswegen kommen wir auch heute Abend zu dir. Herr Jesus Christus, wir bekennen, dass wir dich brauchen und dass wir auch dieses Wort, das wir eben gelesen haben, brauchen. Es ist von dir durch deinen Heiligen Geist inspiriert, es ist irrtumslos, es ist vollkommen. Und auch dieses Wort soll dazu dienen, dass wir vollkommen gemacht werden, dass wir dich erkennen und dass wir auch wissen, wie wir zu leben haben in einer Welt, die gefallen ist, in einer Welt, die antigöttlich ist. Herr, lehre du uns durch diesen Text heute, wie groß die Versuchung, die Verführung auf dieser Welt ist, aber wie groß deine Macht ist, die in uns wirkt, damit wir diesen Versuchungen widerstehen können und heilig leben. Zu deiner eigenen Ehre, Herr, öffne uns die Augen für die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Setzt euch gerne. Letzte Woche haben wir die letzte und 7. Zornesschale betrachtet in den Versen 17 bis 21 des 16. Kapitels. Und diese letzte und 7. Zornesschale läutet in gewisser Weise die letzten Ereignisse auf dieser Erde ein, bevor das tausendjährige Reich aufgerichtet wird durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese letzte Zornesschale, sie führt ein Erdbeben herbei, und durch dieses Erdbeben wird die Geografie auf dieser Erde vollkommen verändert. Ganze Städte werden zerstört werden. Dieses letzte Gericht und dieses Erdbeben beinhaltet ebenso die Rückkehr von Jesus Christus, wie wir letzte Woche betrachtet haben, vor allem in Sacharja, wie er auf den Ölberg kommen wird und dort stehen wird, um seine Feinde zu richten, die er eben dort versammelt hat, wie wir in der 6. Zornesschale gesehen haben. Und dieses letzte Gericht, diese 7. Zornesschale, haben wir gesehen, beinhaltet ebenso die Zerstörung und die Vernichtung Babylons. Dieses große Weltreich, dieses antigöttliche Weltsystem wird gerichtet. Und hier sehen wir, dass Gottes Zorn vollendet sein wird und dass sein Gericht vollendet sein wird. Nun, in den Kapiteln 17 und 18, die wir heute und in den nächsten Wochen betrachten werden, wird uns in gewisser Weise die Geschichte und der Fall Babylons näher beschrieben. Also, letzte Woche haben wir gesehen, dass Babylon, die Große, ins Gedächtnis vor Gott kam, dass ihr der Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes gegeben werde. Kapitel 16, Vers 19. Und nun wird uns beschrieben, was ist eigentlich das Wesen von Babylon? Was genau ist die Sünde Babylons? Und wie genau sieht der Fall, die Zerstörung Babylons aus, von der wir letzte Woche gehört haben? Das will uns Johannes in den nächsten zwei Kapiteln, also in Kapitel 17 und Kapitel 18, etwas näher erläutern. Er hat eine Vision bekommen. Und wir wollen immer wieder neu festhalten, wenn es um Babylon geht, dann geht Babylon, ist in gewisser Weise ein Symbol von einem Weltreich, von einer Weltmacht. Babylon ist ein Symbol für religiöse Verführung und antigöttlichen Grundgesetzen. Woher kommt Babylon? Babylon hat ihren Ursprung in Babel. Was symbolisiert Babel in 1. Mose 11? Die Menschen erheben sich über Gott. Sie lehnen sich gegen Gott auf. Sie bauen einen Turm und sagen, lasst uns in den Himmel steigen. Lasst uns einen Namen machen. Sie wollen sein wie Gott. Sie erheben sich über Gott. Das ist ein antigöttliches System in gewisser Weise, Babylon. Und das führt durch die ganze Bibel hindurch. Also Babylon steht für eine Weltmacht, für religiöse Verführung und antigöttliche Grundgesetze. Und aus diesem Grund wird auch das kommende Weltreich, das Reich des Antichristen, mit diesem Synonym Babylon bezeichnet. Wieso? Weil dieses Weltreich des Antichristen die Menschen religiös verführen wird. Es wird ein antigöttliches System sein mit antigöttlichen Grundgesetzen. Dies wird vor allem darin sichtbar, dass Babylon in unserem Text immer wieder als die große Hure beschrieben wird oder als die, welche andere zu Hurerei verleitet. Damit ist nicht in erster Linie sexuelle Unmoral oder Unreinheit gemeint, sondern geistliche Untreue. Das müssen wir unterscheiden. Also wenn hier von einer Hure die Rede ist oder dass sie zu Hurerei verführt, dann ist damit geistliche Untreue gemeint. Also das zukünftige antigöttliche Weltreich Babylon wird eine Einheitsreligion schaffen, wodurch sie die Menschen auf dieser Erde verführen wird von dem lebendigen Gott weg. Geistliche Hurerei. Und eben weil Babylon die Menschen von dem wahren und lebendigen Gott verführen und wegtreiben wird, sozusagen zum Götzendienst anleiten wird, wird Gott Babylon richten. Schaut, hier kommt einer dieser sieben Engel, der diese sieben Zorneschalen hatte und dieses Gerücht ausgegossen hat. Uns wird nicht gesagt, welcher von diesen sieben Engeln, aber es heißt hier, und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen. Urteil, Gericht, ich will dir das Gericht zeigen, das über diese Hure kommen wird. Also Gott wird die Gräueltaten von Babylon nicht ungestraft lassen. Und dieses Gericht wird uns nicht nur in den Versen beschrieben, die wir heute betrachten, sondern in den nächsten Kapiteln. Und diese Hure Babylon steht auch in sehr enger Verbindung mit dem Tier aus Offenbarung Kapitel 13. Wir sehen in Offenbarung 17, Vers 3, wie eine Frau auf einem Tier sitzt. Und dieses Tier, wie wir noch sehen werden, ist der Antichrist. Und sie stehen in sehr enger Verbindung. Und heute wollen wir uns in gewisser Weise beschäftigen mit Babylon und dem Tier. Und der Text gibt uns vier Informationen über Babylon und das Tier. Und diese vier Informationen zeigen uns gleichzeitig den Grund oder auch die Gründe, wieso Gott Babylon richten wird. Und die erste Information ist Babylon und ihre Anhänger in den Versen 1 bis 2. Hier wird uns beschrieben, wer wird eigentlich verführt von Babylon. In Vers 3 wird uns dann das Verhältnis zwischen Babylon und dem Tier beschrieben. Wie stehen sie zueinander? In den Versen 4 und 5, die dritte Information, wird uns beschrieben, wie Babylon verführen wird, also Babylon und ihre Verführung. Und die vierte Information in Vers 6, Babylon und das Volk Gottes, also welche Rolle spielt das Volk Gottes, die Gläubigen in jener Zeit. Und diese vier Informationen wollen wir uns näher betrachten. Und wir werden sehen, dass der Fokus von Babylon wirklich darauf liegt, Hurerei zu treiben, die menschlich-geistlich zu verführen. Und wir wollen uns im Anschluss dieses Studiums mit der Frage beschäftigen, werden auch wir geistlich verführt? Stehen auch wir in der Gefahr, von einem Babylon geistlich verführt zu werden? Stehen auch wir in der Gefahr, Götzendienst zu betreiben, Hurerei zu betreiben, geistlich untreu zu werden? Und so merken wir, auch wenn dieser Text über zukünftige Ereignisse redet, hat dieser Text auch Relevanz für die Gegenwart, für uns Christen heute. Nun lasst uns zur ersten Information über Babylon und das Tier kommen. Babylon und ihre Anhänger. Hier heißt es weiter in Vers 1, wie der Engel zu mir sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt. Die auf den vielen Wassern sitzt. Dieses Wort sitzen beschreibt Herrschaft, Macht, Autorität. In gewisser Weise wie ein König, der auf seinem Thron sitzt. Also diese Hure sitzt, sie regiert, sie herrscht an den vielen Wassern. Nun, was ist mit diesen Wassern gemeint? Wir brauchen hier gar nicht großartig versuchen herumzuspekulieren. Wir müssen einfach den Text etwas weiter lesen. Und wenn wir dann zu Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 kommen, wird uns beschrieben, wer diese Wasser sind. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Ganz einfach. Johannes oder der Engel spricht hier in Bildersprachen, aber es ist ganz klar, diese Hure Babylon, dieses Weltreich, das kommende Weltsystem, sie herrscht, sie sitzt an den vielen Wassern, sie herrscht über Könige, über Nationen, über Sprachen. Das ist das Weltsystem. In gewisser Weise. Und die Nationen und Könige dieser Zeit werden Babylon als Vorbild haben. Sie werden Babylon nachahmen. Babylon wird in gewisser Weise regieren und vorgeben und angeben, wie es zu leben gilt. Die Grundsätze Babylons sollen ausgelebt werden in diesem großen System. Das bedeutet es, dass Babylon oder die große Hure an den vielen Wassern sitzt. Babylon wird als Norm angesehen. An dieser Norm müssen wir uns richten. Nach dieser Norm wollen wir leben. Und in Vers 2 werden uns zwei Gesellschaftsklassen beschrieben, welche durch die Herrschaft Babylons geistlich Hurerei treiben werden. Hier heißt es in Vers 2, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Zwei Gesellschaftsklassen. Die erste Gesellschaftsklasse, über die hier geredet wird, sind die Könige. Mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Könige, Fürsten, Präsidenten, Präsidentinnen. Einfach die Elite, diejenigen, die über ein Land herrschen. Sie treiben Hurerei mit Babylon. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass das Bild dieser Hure oder allgemein die Hurerei geistliche Untreue beschreiben soll. Und das sehen wir sehr oft in der Schrift, dass Gott sein Volk Israel dafür tadelt, dass sie Ehebruch gegen ihn begehen. Israel wird oft als die Frau oder die Braut Gottes beschrieben und Gott tadelt sie oft, dass sie sich wie eine Hure verhält. So lesen wir als Beispiel in Jeremia 3, Vers 2. Erhebe deine Augen zu den kahlen Höhen und sieh, Wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Israel hat auf den Höhen Altäre gebaut für die Götzen der Nationen. Und auf den Höhen haben sie Götzen angebetet. Und Gott sagt, ihr habt auf den Höhen Hurerei getrieben. Ihr habt nicht mich, den alleinigen Gott, angebetet. Ihr seid fremdgegangen. Geistlich Hurerei getrieben. Und genau das wird hier über Babylon gesagt. Babylon ist die große Hure und alle Nationen huren ihr nach. Und das macht deutlich, dass es hier wirklich in diesem Weltsystem um religiöse Dinge gehen wird. Sonst würde Gott diese Sprache nicht verwenden. Also Babylon wird wirklich eine Einheitsreligion aufstellen und die Menschen werden dieser Religion, diesem System folgen. Und sie werden dem eigentlichen Gott, dem sie eigentlich gehören, ihrem Schöpfer, sie sind ihm untreu, indem sie mit Babylon Hurerei treiben. Babylon ist das Objekt ihrer Anbetung und nicht Gott. Und das ist geistliche Hurerei, wenn irgendetwas anderes in deinem oder in meinem Leben das Objekt der Anbetung ist oder wird, anstelle von Gott, dann begehen wir geistlich Hurerei. Wie können wir uns das vorstellen? Nun, die Richtlinien von Babylon sind die Norm, an die man sich richtet. Die Grundsätze Babylons sind die Norm. Nicht die Grundsätze des Wortes Gottes, nicht die Grundsätze von Gott, nicht die Norm von Gott. Nicht sein Gesetz, nicht seine Gebote, nein, die Gebote Babylons, das ist die Norm, an die sich gehalten wird. Und somit verführt Babylon die Menschen, die Könige dieser Erde. Und weil die Könige dieser Erde verführt werden, wird automatisch auch die zweite Gesellschaftsschicht verführt werden, nämlich, und die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Die ganz normale Klasse. Du und ich, also die Menschen auf dieser Erde, die unterste Schicht, wird ebenso verführt werden. Wieso? Nun, wenn die Führer eines Volkes verführt werden, dann werden automatisch die Menschen unter dem Volk ebenso in die Irre geführt werden. Hier heißt es, sie sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei, also trunken geworden in gewisser Weise. Sie sind hypnotisiert, sie sind verblendet von diesem religiösen System, dieser Hure. Sie können gar nicht klar denken, sie sind einfach blind für die Wahrheit. Und wie jemand, der betrunken ist und selber keine normalen Entscheidungen treffen kann, so werden die Menschen diesem System hinterhertaumeln, ohne zu wissen, dass sie direkt in den Abgrund gehen. Und das ist ein Gericht Gottes. Paulus spricht im 2. Thessalonicher Brief, im Kapitel 2, gerade davon, von dem Auftreten des Antichristen. Und dann beschreibt er, wie die Menschen sich verhalten werden, wenn der Antichrist und sein System auftreten wird. In Vers 9 des 2. Kapitels aus dem 2. Thessalonicher Brief erklärt Paulus dann, dass der Antichrist durch den Satan große Wunder tun wird und mit Zeichen und mit Kräften die Menschen verführen wird. Und dann lesen wir in Vers 10, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das ist genau das, was hier passiert. Die Bürger werden der Wahrheit des Evangeliums nicht glauben. Und wir haben gesehen, dass immer wieder Zeugen auftreten werden und dass immer wieder das Evangelium gepredigt wird, manchmal sogar durch einen Engel. Aber die Menschen werden der Wahrheit nicht glauben. Wieso? Sie werden der Lüge anhangen. Und deshalb sendet Gott ihnen einen eine wirksame Kraft des Irrwahns. Es ist ein Gericht Gottes. Sie werden betrunken sein von den Lügen dieses Systems, von den Lügen Satans, von den Lügen des Antichristen. Und Gott wird es zulassen, weil er zuvor gnädig war und lange Zeit gerufen hat und gewartet hat. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sehen hier also, wie Babylon wirklich dieses letzte große Weltreich sein wird. Und wie Babylon alle anderen Nationen auf dieser Erde verführen wird. Von dem lebendigen Gott weg. Geistliche Hurerei werden die Menschen und die Länder und die Könige gegen den lebendigen Gott führen. Nun, eine wichtige Frage ist, wer wird denn dieses Weltreich anführen? Wer steuert es genau so, dass Babylon zu dieser großen Weltmacht wird und dass Babylon diese große Hure sein wird, die die anderen Nationen geistlich verführen wird? Das ist die zweite wichtige Information, die aus dem Text hervorgeht. Babylon und ihr Verhältnis zum Tier. Vers 3. Hier heißt es, und er, also dieser Engel, führte mich im Geist weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Hier wird uns das Verhältnis zwischen einer Frau und dem Tier beschrieben. Johannes wird hier im Geist in eine Wüste geführt. Wir haben diesen Begriff immer wieder in der Offenbarung, dass Johannes etwas im Geist sieht oder im Geist wohin geführt wird. Ich denke nicht, dass wir diesen Text so verstehen müssen, dass er irgendwie ein ekstatisches Erlebnis hatte, wo er irgendwie umgefallen wäre und dann nicht mehr Herr über sich selbst war und irgendwann eine Vision gesehen hat. Oder dass er physisch irgendwo entrückt wurde. Ich verstehe den Text so, dass Johannes einfach eine geistliche Vision bekommen hat. In seinem geistlichen Auge wurde er in eine Wüste geführt, welche Wüste auch immer. Und in dieser Wüste hat er eine Vision gehabt. Eine Vision von einer Frau und von einem Tier. Und diese Frau, die hier in Vers 3 beschrieben wird, ist die Hure, die uns in den ersten zwei Versen aus Babylon beschrieben wurde. Wie komme ich darauf? In Kapitel 12, wenn ihr euch daran erinnert, ist uns bereits eine Frau begegnet, nicht wahr? Eine Frage in die Runde, wer ist die Frau in Offenbarung Kapitel 12? Israel, danke, genau. Israel, dort wird ganz klar beschrieben. Lasst uns ganz kurz in Kapitel 12 gehen. In Kapitel 12, Vers 1. Dort sagt Johannes, und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond, war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt war eine Krone von 12 Sternen. Das beschreibt das Volk Israel, dieser Vers. Also in Kapitel 12 wird von einer Frau beschrieben und diese Frau ist symbolisch für Israel. Wieso? Weil der Satan verfolgt sie, der Satan verfolgt auch ihr Kind und dieses Kind ist Jesus Christus. Und hier ist nun auch von einer Frau die Rede. Aber hier ist nicht von Israel die Rede, sondern hier ist von einer Hure die Rede, die Hurerei betreibt, geistlich unrein ist. In Kapitel 12 geht es um das treue Volk Gottes und in Kapitel 17 geht es um das untreue Volk. Also wir haben hier in Kapitel 17 ein Gegenbild zu dem, was wir in Kapitel 12 haben. Zudem kommt noch dazu, dass in Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 die Hochzeit des Lammes beschrieben wird, wie wir als Gemeinde mit dem Lamm Hochzeit feiern werden. Also dort geht es um die Braut Jesu, die Gemeinde, das treue Volk Gottes. Eine reine Braut, die in feinen Leinenwändern gekleidet sein wird, untadelig, eine Jungfrau. In Offenbarung 17 wird uns von einer Frau berichtet, die voller Gräueltaten ist, voller Unreinheit. Und das zeigt uns deutlich, hier geht es um Babylon. Etwas später in Vers 5 heißt es sogar, dass von dieser Frau an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben, ein Geheimnis Babylon. Also das ist wirklich ein Gegenbild zu dem treuen Volk Gottes. Hier wird uns beschrieben, dass diese Frau, Babylon, dieses Weltreich, auf einem Tier sitzt. Und dieses Tier wird beschrieben, dass es scharlachrot ist. Dieses Tier ist voller Namen der Lästerung. Dieses Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Und es steht außer Frage, dass es sich hier um das Tier aus Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 handelt, wo das Tier genau so beschrieben wird. Offenbarung 13, Vers 1. Dort lesen wir: Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner hatte und 7 Köpfe, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und Namen der Lästerung drauf. Genauso wird das Tier auch hier beschrieben in Offenbarung 17. Es ist also der Antichrist, auf dem die große Hure sitzt. Es ist der Antichrist, auf dem das Weltsystem sitzt. Und das soll deutlich machen, dass der Antichrist sie trägt. Dass der Antichrist sie unterstützt. Dass der Antichrist sie in gewisser Weise fördert und trägt und hervorbringt und über sie herrschen wird. Wenn ich auf einem Tier sitze, auf einem wilden Tier, dann herrsche nicht ich über das Tier, sondern das Tier herrscht über mich. Und das Tier rennt, wohin es will. Und ich habe keine Kontrolle über das Tier. Das Tier wird über Babylon herrschen. Er wird der Führer dieses Reiches sein. Er wird hier beschrieben, dass er scharlachrot ist. Dieses Tier ist scharlachrot. Und in der Antike waren scharlachrote Kleider ein Zeichen für Luxus und für Üppigkeit, für Lust in gewisser Weise. Teilweise hatten auch Prostituierte solche Kleider an, die scharlachrot waren. Also der Antichrist wird mit Luxus und mit Üppigkeit und mit weltlichen Lüsten auftreten. Und wer von den Menschen auf dieser Erde sehnt sich nicht nach Luxus, nach Üppigkeit? Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, wo die Lust, nicht nur die sexuelle Lust, allgemein die Lust nach Vergnügung, nach Erfüllung, nach was auch immer auf dieser Erde am stärksten da ist. Der Antichrist wird das System so aufbauen, dass genau diese Lust verbreitet wird und den Menschen in gewisser Weise das gegeben wird. Aber gleichzeitig symbolisiert diese rote Farbe auch Sünde. Das heißt, er wird nicht nur mit diesen Dingen locken, sondern es wird ein durch und durch mit Sünde durchtränkter Führer sein und ebenso auch sein Reich. Und er hat Namen der Lästerung auf sich. Voller Namen der Lästerung. Ich denke, einerseits wird es deutlich, und das haben wir schon bereits gesehen im Propheten Daniel, aber auch in Offenbarung 13, dass der Antichrist verbal, also mit seiner Sprache, Dinge reden wird, die sich direkt gegen Gott richten werden. Er wird Gott beständig lästern, aber auch durch seine Taten, denn er wird sich in den Tempel setzen und dadurch wird er sich über Gott erheben und auch enorm lästern gegen Gott. Aber auch sein ganzes System, alle Dinge, die er tun wird, werden sich lästerlich gegen Gott richten. Alle Grundsätze, alle Werte werden sich direkt gegen Gott und sein Wort und seine Offenbarung richten. Und wir merken heute schon, wie diese Tendenz mehr und mehr auf dem Vormarsch ist. Ganze Lehrpläne richten sich lästerlich gegen Gott und seine Verordnungen, die er in seinem Wort gegeben hat. Ganze Koalitionsverträge von Parteien, von unserer jetzigen Regierung, ist eigentlich eine Lästerung gegen Gott und sein Wort. Regierungen sprechen sich jetzt schon lästerlich, öffentlich gegen Gott aus. Und was wir jetzt vereinzelt haben, aber immer mehr kommt, wird dann auf dieser Erde in gewisser Weise den Grundsatz bilden, durch die Herrschaft des Antichristen. Hier wird weiter gesagt, dass er 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Wir haben bereits gesehen, dass diese 7 Köpfe vergangene Herrscher dieser Welt beschreiben, also die 7 großen Weltherrscher, die auch im Propheten Daniel näher beschrieben werden. Aber wenn wir auch weitergehen in Offenbarung 17, Vers 11, wird uns genau das erklärt. Dort heißt es: Und das Tier das war und nicht ist. Er ist auch ein Achter und ist von den sieben und geht ins Verderben. Also dieses Tier, das hier gesehen wird, das ist das achte Tier, dieses achte große Weltreich. Und zuvor gab es sieben weitere oder sieben andere Weltreiche, die uns, wie gesagt, in Daniel näher beschrieben werden. Und dieses Tier ist das achte, das letzte große Weltreich, der letzte große Weltherrscher. Aber hier wird auch von 10 Hörnern geredet und das wird uns in Vers 12 beschrieben. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber sie empfangen Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Also diese 10 Hörner werden 10 Königreiche sein, die unter der Herrschaft des Antichristen auch eine Herrschaft ausüben werden. Aber unter der Autorität des Tieres. Das ist sozusagen das zukünftige Weltsystem, wo der Antichrist regieren wird. Und er symbolisiert das Tier, auf dem die Hure sitzt. Also so ist die Verbindung. Er wird Herrscher sein über Babylon, über dieses ganze System. Doch wie genau wird der Antichrist durch dieses System, durch Babylon, die Menschen geistlich verführen? Das ist die dritte Information. Und das soll durch die Kleidung Babylons etwas näher beschrieben werden. Also Babylon und ihre Verführung, hier heißt es in Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also anhand der Kleidung Babylons wird die Verführung in gewisser Weise sichtbar. Wir sind schon etwas näher darauf eingegangen, aber in der Regel ist es so, wenn eine Frau einen Mann verführen will, dann tut sie es oft mit Worten, aber zunächst mit ihrer Kleidung. Wenn eine Frau einen Mann zur Hurerei verleiten will, ganz bewusst, dann kleidet sie sich dementsprechend, dass der Mann sich verführen lässt, durch die Kleidung. Und deswegen wird Babylon hier beschrieben, anhand der Kleidung, wie sie die Nationen und die Könige und die Menschen geistlich verführen wird. Ebenso wie das Tier wird sie beschrieben, dass sie bekleidet ist mit Purpur und Scharlach, also Scharlachrot, dieses rote Gewand, was ich schon erwähnt habe, was damals auch die Prostituierten immer wieder anhatten. Ein luxuriöses Kleid, ein aufreizendes Kleidungsstück mit Purpur noch dazu. Also sie symbolisiert Luxus und Reichtum und Üppigkeit. Und so präsentiert sie sich. Sie wird die Wirtschaft wiederherstellen. Sie wird den Menschen zum Reichtum verhelfen. Wir werden noch sehen in Kapitel 18 vor allem, wie die Menschen klagen und weinen werden, wenn Babylon zerstört werden wird. Wieso? Weil sie dort ihr Reichtum bekommen haben. Von dort kam ihr Reichtum. Das wird in gewisser Weise auch dazu führen, dass die Menschen sie als Götze anbeten werden. Aber sie ist auch gleichzeitig übergoldet mit Gold und wertvollen Steinen und Perlen, heißt es hier. Und das ist sehr interessant, denn diese Symbole veranschaulichen, dass dieses letzte große Weltreich Babylon in gewisser Weise zum Teil das Reich Gottes nachahmen will, um so die Menschen zu verführen. Denn in Offenbarung Kapitel 21 wird uns der neue Himmel und die neue Erde mit ähnlichen Worten beschrieben. Lass uns einmal in Offenbarung Kapitel 21 gehen. Hier sieht Johannes den neuen Himmel und die neue Erde. Und dann wird beschrieben, wie dieser neue Himmel und die neue Erde sein wird. Und dann lesen wir in Kapitel 21 ab Vers 18. Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war reines Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundlage der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Und dann beschreibt er die einzelnen Steine, wie die Stadt geschmückt sein wird. Und dann lesen wir in Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes einzelne der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt war reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Also das, der neue Himmel und die neue Erde wird beschrieben wie aus Gold, aus wertvollen Steinen, aus Perlen. Herrlich, großartig. Das sind Bilder. Ich glaube nicht, dass wenn wir im Himmel sein werden, da eine Perle vor uns stehen wird. Oder komische Steine. Vielleicht. Aber ich glaube, das soll uns symbolisieren, wie prächtig, wie herrlich, wie unerklärlich und wie in Worte nicht zu fassen der Himmel sein wird. Wie wird Babylon sein? Mit Gold, wertvollem Stein, Perlen. Sie will den Menschen in gewisser Weise verführen und sagen, der Himmel ist schon auf dieser Erde zu finden. Und da der Mensch ewig leben will, sucht er seine Erfüllung in dieser Stadt und nicht in dem, der das Leben ist und hat, nämlich Gott. Sie suchen nicht die himmlische Stadt wie Abraham oder wie wir. Sie suchen den Himmel auf dieser Erde. Das wird Babylon versuchen zu machen. Und so wird er die Menschen verführen und die Könige verführen, indem sie prächtig und herrlich und großartig auftreten wird. Aber es wird nur für eine kurze Zeit andauern. Hier wird weiter gesagt, dass sie einen goldenen Becher in ihrer Hand hat, voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Sie hat einen goldenen Becher in der Hand. Ja. Und in diesem Becher sind Gräueltaten ihrer Unreinheit und ihrer Hurerei. Dieses Wort Gräuel wird im Alten Testament in der Regel immer dann verwendet, wenn Israel oder auch die Nationen Götzendienst betrieben haben. Wir lesen als Beispiel in 5. Mose 18, Vers 9. Bevor das Volk Israel in das verheißene Land kommt, spricht Gott nochmal durch Mose zum Volk und sagt zu ihnen, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Was sind die Gräueln dieser Nationen? Sie beten nicht den lebendigen Gott an, sie betreiben Götzendienst. Das war die Gräueltat der Nationen. Das heißt, in diesem goldenen Becher von Babylon sind Gräueltaten drin, was Götzendienst. Und Babylon gibt den Nationen zu trinken von diesem Götzendienst. Und deswegen kommen wir immer wieder zurück und müssen festhalten, hier geht es wirklich um ein religiöses System, das aufgebaut wird. Von dem Antichristen. Dies wird umso mehr deutlich, wenn wir Vers 5 lesen. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also Babylon wird hier sogar als der Gräuel der Erde beschrieben. Babylon wird als der Götze beschrieben, der angebetet wird. Das ganze System, alles was hinter Babylon steht, der Antichrist, das ist ein Gräuel. Die Mutter aller Huren. Der größte Götze, der jemals aufgestellt wurde oder aufgestellt wird, das ist Babylon. Aber das ist nicht das Höchste, liebe Geschwister, was Babylon tun wird. Weshalb Gott Babylon richten wird. Denn in Vers 6 wird es noch schlimmer. Und das ist die vierte Information. Und hier sehen wir das Verhältnis zwischen Babylon und Gottes Volk. Oder Babylon und den Gläubigen. Hier heißt es, und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Also nicht nur, dass sie die Nationen zum Götzendienst verleitet. Denn sie verleitet hier Leute, die sowieso nie wirklich an Gott geglaubt haben. Weitaus schlimmer ist, dass sie diejenigen, die wirklich an Gott glauben, töten wird. Und sie wird trunken sein von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Das bedeutet, sie wird sich berauschen an dem Blut. Das bedeutet, es wird ein Blutbad geben. Es wird eine Verfolgung, eine nie dagewesene Verfolgung geben auf dieser Erde. Und sie wird sich ergötzen und sich daran freuen, an dieser Verfolgung. Ich finde, Gerhard Mayer hat in seinem Kommentar passend ausgedrückt, was dies bedeutet. Ich zitiere ihn: Es zeigt ihren Blutdurst und ihre unbändige Freude daran, dass dieses Blut vergossen wird. Der Antichrist wird sich wirklich, wahrlich freuen und daran ergötzen, das Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu fließen zu sehen. Nun, hier werden uns die Heiligen und die Zeugen Jesu beschrieben. Es ist schwierig, exakt zu deuten, wer diese Personengruppen sein werden. Einige sagen, dass diese beiden Gruppen in gewisser Weise eigentlich eine Gruppe bildet. Die Heiligen bedeutet, sie sind von Gott berufen, von Gott abgesondert worden und sie leben nun ein heiliges, ein reines, ein abgesondertes Leben für Gott. Und Zeuge Jesu bedeutet, diese heiligen Leute bezeugen Jesus Christus, sie predigen ihn durch ihr Leben und durch ihre Worte. In gewisser Weise die Gläubigen zu jener Zeit. Das ist die Zielgruppe Babylons und des Antichristen. Diejenigen, die sich nicht zu diesem System bekennen, diejenigen, die Babylon nicht zu ihrem Maßstab, nicht zu der Norm, nicht zu den Grundsätzen gemacht haben, sondern diejenigen, die Gott und sein Wort und sein Evangelium und sein Sohn Jesus Christus zur Norm und zum Standard gemacht haben, diese Personen werden verfolgt werden. Denn diese Gruppe wird keinen Platz haben in diesem System des Antichristen. Denn er will, dass er angebetet wird. Was hier eines Tages global passieren wird, liebe Geschwister, passiert jetzt schon an vielen Teilen der Erde. In kommunistischen Ländern, in islamischen Ländern wird das Blut von Heiligen und von Zeugen Jesu Christi vergossen werden. Wird vergossen. Zu Beginn sagte der Engel zu Johannes: Ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen. Und ich denke, wir haben 4 ausreichende Gründe gesehen, wieso Gott ein Urteil über Babylon ausgesprochen hat. Erstens, Babylon wird diese Welt verführen zum Götzendienst. Zweitens, das Tier und somit auch Babylon wird sich lästerlich gegen Gott richten. Drittens, weil Babylon die letzte und die Mutter aller Huren sein wird, der größte Götze auf dieser Erde. Und viertens, weil sie die Heiligen umbringen wird. Das waren die Gründe, wieso Gott hier sein Urteil ausspricht über Babylon. Nun dürfen wir aber nicht den Fehler machen, liebe Geschwister, zu sagen, nun all das betrifft ja die Zukunft und hat mit uns heute nichts mehr zu tun. Das wäre ein Fehler, wenn wir so argumentieren würden. Diese globale Verführung, die kommen wird durch Babylon, fand in der Vergangenheit immer wieder schon statt und findet auch in der Gegenwart immer noch statt. Zwar nicht in dem Ausmaß und in diesem großen Namen Babylons, aber im Kleinen definitiv. Denken wir nur an das Römische Reich, und Rom wurde damals als Babylon bezeichnet. Und Rom verführte durch die unzähligen Götzen, die sie hatten. Und Rom verfolgte auch diejenigen, die sich ihren Götzen nicht gebeugt haben, in gewisser Weise. Denken wir nur an den Nationalsozialismus. Auch hier war ein System aufgestellt, hinter einem System ein Führer. Und wer sich diesem System und den Normen dieses Systems nicht gebeugt hat, wurde verfolgt oder getötet. Und nicht nur Christen übrigens. Oder das der Kommunismus, wir können all diese Dinge aufzählen. Oder was ist mit der Gegenwart? Die allgemeine Toleranz, die mehr und mehr aufkommt? Wir müssen jedem seine Meinung lassen. Aber wenn ich dann auftrete mit meiner Meinung als gläubiger Christ und aufzeigt, dass Dinge, die gerade auf dieser Welt passieren, nicht nach der Norm Gottes ist, dann darf ich meinen Mund nicht öffnen und werde vielleicht sogar bestraft dafür. die Anpassung, der Sozialismus und all diese Dinge, die mehr und mehr aufkommen in unserer Zeit. Auch diese Dinge haben eine starke Tendenz, uns als Gläubige zu verführen, dass wir in diesen Dingen in gewisser Weise ein Götze, unsere Sicherheit, unser Wohlstand, unser Reichtum suchen. Aber darüber hinaus, wenn wir diese Dinge verwerfen und uns öffentlich gegen diese Dinge aussprechen, kann es durchaus dazu kommen, dass wir in irgendeiner Form verfolgt werden. Und deshalb warnt uns das Neue Testament eigentlich in fast jedem Brief vor Verführung. Davor, dass wir wachsam sein sollen. Jesus sagt es in seiner Endzeitrede. Er sagt, bevor ich kommen werde, werden viele Christusse kommen und sie werden euch verführen. Die Zeit reicht nicht aus. Ich habe einige Bibelstellen, die uns deutlich aufzeigen, dass wir als Christen in einer gefallenen Welt leben und dass diese Welt und die Systeme in dieser Welt das Potenzial haben, uns von dem lebendigen Gott wegzuführen, dass wir geistlich Hurerei treiben. Weltanschauungen, Weltreligionen, Weltmächte, persönliche, andere Menschen sogar, haben dieses Potenzial. Und so will ich uns als Christen heute Abend warnen, wachsam zu sein, um uns nicht verführen zu lassen in dieser Welt, in der wir leben. Denn der Satan läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wie können wir denn wachsam sein in dieser gefallenen Welt? Wie können wir feststehen, um nicht verführt zu werden und nicht gegen Gott geistlich Hurerei zu treiben? Hier möchte ich dir abschließend 4 Hilfen geben, die dir helfen sollen, wachsam zu sein und festzustehen. Und die erste Hilfe ist, du musst gegründet sein in Gottes Wort. Die Heiligen und die Zeugen Jesu in der Zukunft, aber auch in der Vergangenheit und in der Gegenwart, müssen auf dieser Grundlage stehen. Wenn das Wort Gottes nicht dein und nicht meine Grundlage ist, dann sind wir dazu verurteilt zu fallen. Aber was meine ich genau damit? Ich meine damit nicht nur Gottes Wort zu lesen. Das hören wir immer wieder von den Kanzeln und das ist auch gut. Aber es geht nicht nur in erster Linie darum, dass du das Wort Gottes liest und liest und liest und kenne Gottes Wort. Vielmehr geht es darum, das Wort Gottes zur Grundlage zu machen, an alles zu glauben, was in dem Wort Gottes steht. Das ist es, worum es geht. Du kannst viel das Wort Gottes lesen, du kannst auch viel über das Wort Gottes wissen, aber wenn du nicht an das Wort Gottes glaubst, dann kommt der Satan mit seinen Lügen und du wirst ihm mehr glauben wie Gottes Wort. Aber jemand, der nicht viel von Gottes Wort weiß, aber die grundsätzlichen Dinge aus seinem Wort kennt und an sie glaubt, der steht sicherer als du. Und deswegen geht es darum, glaube jedem einzelnen Wort aus Gottes Mund. Das ist es, worum es geht. Denn es werden Verführungen kommen und Menschen werden sich als Christus ausgeben, als Heiland, als Retter. Und wenn wir dann nicht Gottes Wort kennen und wenn wir dann nicht Gottes Wort glauben, dann stehen wir in der Gefahr, verführt zu werden. Das heißt, erstens stehe auf Gottes Wort fest. Zweitens, du musst Gott fürchten. Das ist die zweite Hilfe, um nicht verführt zu werden. Du musst Gott fürchten. Wir lesen Matthäus 10, Vers 28, diese wunderbaren und wichtigen Verse. Matthäus 10, Vers 28. Und hier geht es im Kontext darum, dass Jesus seine 12 Jünger aussendet, um das Evangelium zu predigen und Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und dann sagt er in demselben Kontext, dass sie einst vor Könige geführt werden, aber dass sie sich dann nicht fürchten müssen, was sie zu reden haben, denn der Geist Gottes wird ihnen helfen zu reden. Und in diesem Zusammenhang sagt er dann, Kapitel 10, Vers 26, fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Und jetzt Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also hier geht es im Kontext darum, dass es durchaus sein kann, wenn ihr euch zur Wahrheit Gottes bekennt, dass ihr dann vor Königen geführt werdet, dass ihr ins Gefängnis kommen könntet. Es kann durchaus die Zeit kommen, wo uns Hab und Gut genommen wird, wo uns Familie genommen wird, wo uns Gesundheit genommen wird, wo uns die Freiheit genommen wird und wo uns vielleicht sogar das Leben genommen wird. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sagt Jesus, sondern fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib verderben vermag in der Hölle. Fürchtet Gott. Und das ist eine starke Grundlage, die wir haben müssen in Zeiten der Bedrängnis, um nicht verführt zu werden, um nicht klein beizugeben. Aber was sagt Jesus weiter? Ab Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge wie ein Cent verkauft? Doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Jesus macht gleichzeitig Mut und sagt, selbst wenn ihr gefangen genommen werdet, euer Vater im Himmel hält euch in seiner Hand. Und aus diesem Grund sollen wir Gott fürchten, auf ihn schauen, denn er sorgt für uns. Die dritte Grundlage, um festzustehen und nicht verführt zu werden, ist, du musst Gemeinschaft mit Christen haben. Du musst Gemeinschaft mit Christen haben. In Hebräer Kapitel 3, ab Vers 12, sagt der Hebräerbriefschreiber zu den Christen, die übrigens auch in gewisser Weise verfolgt werden und unter Bedrängnis stehen, gebt Acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Also hier ist die Gefahr da, vom lebendigen Gott abzufallen, indem man in gewisser Weise Sünden in seinem Leben zulässt, indem man geistlich Hurerei treibt, indem man gegen Gott Götzendienst betreibt. Und was ist das Gegenmittel dagegen? Ermuntert euch einander. Einander zu ermuntern bedeutet, ich brauche mindestens ein Gegenüber. Und was sagt er, ermuntert euch am Mittwoch in der Bibelstunde und am Sonntag im Gottesdienst? Nein, ermuntert euch an jedem Tag. An jedem Tag. Wir brauchen einander an jedem Tag. Denn jeder von uns hat das Potenzial, in Sünde verstrickt zu werden, die mich verblendet, die mein Herz verhärtet, die mich von dem lebendigen Gott abbringt. Und deswegen brauche ich dich und du brauchst mich. Nicht, weil wir stark sind, aber weil wir einander ermuntern können. Viertens, du musst dein Leben des Gebets leben. Das ist das Letzte, du musst dein Leben des Gebets leben. Also erstens das Wort Gottes, zweitens die Furcht Gottes, drittens die Kinder Gottes und viertens die Gemeinschaft Gottes durch Gebet. Lukas 21, ab Vers 34, und hier ist der Kontext was? Die Endzeitrede von Jesus. Hier ist in gewisser Weise die Offenbarung in Kurzformat, Lukas 21. Und am Ende seiner Endzeitrede sagt Jesus folgende Worte, ab Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag, also der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu, plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind, wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist deine und meine Aufgabe, uns nicht berauschen zu lassen. Und ich denke nicht, dass Jesus hier in erster Linie von Wein redet, sondern geistlich berauschen lassen, dass wir uns nicht ablenken lassen und füllen lassen von den Dingen dieser Welt, dass wir in Ekstase geraten und nicht mehr verstehen die geistlichen Dinge und nicht mehr auf Jesus warten, sondern irgendwo dahin vegetieren als Christen. Solche Christen gibt's. Sondern wir sollen uns dadurch auszeichnen, dass wir ein Leben des Gebets leben. Dass wir wachend beten. Wenn ein Soldat auf der Wache ist, dann ist er nicht irgendwo unten, wo er keinen Überblick hat. Sondern er ist auf dem Wachturm, wo er alles im Überblick hat, wo er vielleicht sogar einen Scheinwerfer hat, um potenzielle Feinde zu sehen. Er wacht, indem er auf dem Wachturm ist. Unser Wachturm ist unser Gebetskämmerlein. Und auf den Knien wachen wir als Christen. Indem wir uns vor Gott prüfen, indem wir Gott erkennen, indem wir all unsere Anliegen auf ihn werfen, indem wir flehen und beten und kämpfen und ringen im Gebet. Und das sind diese vier Hilfen für uns, die wir in dieser Zeit leben. Vielleicht kommen noch schwierigere Zeiten auf uns zu, aber mit diesen vier Hilfen werden wir feststehen. Gottes Wort, Gottes Furcht, Gottes Kinder und Gebet, Gemeinschaft mit Gott. Möge keiner von uns von dem Wein der Hurerei von Babylon trinken und berauscht werden und verblendet werden, sondern möge jeder von uns durch Gottes Wort und durch die Gemeinschaft und durch das Gebet diesen Verführungen dieser Welt entkommen und einst vor Jesus stehen und mit ihm gemeinsam triumphieren. Amen.